Deutschlandfunk, der Tag.
Frage: Wen erkennt man an diesem Geräusch? Das ist schon klar, das war viel zu leicht. So kommt natürlich nur Taylor Swift auf die Bühne. Weltstar, Ikone, Frau der Superlative und politisch wichtige Stimme in den USA. Heute spielt sie ihr erstes Konzert der Deutschland-Tournee, und zwar in Gelsenkirchen, und wir gucken drauf. Vorher aber ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Setting.
So, vielleicht können wir alle ihre Plätze einnehmen.
Bundespressekonferenz heute am frühen Nachmittag. Da hat Finanzminister Christian Lindner den Haushalt 2025 vorgestellt.
Dieser Haushaltsentwurf, und dass es ihn gibt, zeigt Stabilität und soll Sicherheit vermitteln.
Schon ein vielsagender Satz. Wie schwierig die Haushaltsverhandlungen waren in der Ampel um diesen Entwurf, das dürften die allermeisten mitbekommen haben. Nach Verschiebungen, Verhandlungsrunde um Verhandlungsrunde ist der Haushalt jetzt durchs Kabinett, aber noch nicht durchs Parlament. Und das ist gleich unser erstes Thema. Das ist der Tag. Heute am 17. Juli 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Intensiv hat Christian Lindner die Verhandlungen der Ampel um diesen Bundeshaushalt genannt. Und intensive Verhandlungen erwartet er dann auch noch im Parlament. Und da ist es natürlich ausgesprochen schön, dass wir das jetzt mit unserem Hauptstadtstudio-Fachmann Jörg Münchenberg ganz intensiv angucken können, was Lindner da vorgelegt hat. Hallo Jörg.
Hallo.
Also es ist ein Riesenzahlenwerk, nicht so ganz leicht, das mundgerecht zu kriegen, aber du hast jetzt die einmalige Chance, die großen Linien zu zeichnen. Sagen wir in 30 Sekunden, was muss man unbedingt wissen über diesen Haushalt?
Das ist jetzt wirklich sehr knapp. Also
45.
Die wichtigste Zahl ist 480 Milliarden Euro umfasst dieser Haushalt. Das ist ein bisschen weniger als in dem laufenden Haushalt. Das beträgt noch 8 Milliarden mehr. Und man muss einfach sagen, das war ein ganz zäher, schwieriger, langer Prozess, bis man sich tatsächlich jetzt politisch auf diesen Haushalt hat verständigen können. In dem aber, und das ist eben auch noch eine wichtige Zahl, ein Loch noch klafft von 17 Milliarden Euro. Also 17 Milliarden sind sozusagen noch nicht gedeckt durch Einnahmen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man das machen will. Aber das sind eigentlich so die beiden zentralen Zahlen, würde ich mal sagen, die jetzt für diesen Haushalt stehen.
Das hatte sich durch die letzten Tage ja schon gezogen, diese Meldung, dass da eigentlich sogar noch Milliarden fehlen. Hat jetzt aber niemanden dran gehindert, das erstmal so zu verabschieden? Wo sollen die noch gesucht oder gefunden werden?
Da muss man vielleicht ein bisschen tatsächlich differenzieren. Also es gibt immer so eine sogenannte globale Minderausgabe. Das heißt, das sind sozusagen Ausgaben, die noch nicht gedeckt sind. So ein Merkposten, der dann im Laufe des Haushaltsjahres gefüllt wird, weil eben viele Ministerien gar nicht so viel Geld verbrauchen, wie sie eigentlich zur Verfügung haben. Zum Beispiel, weil sich Projekte verzögern oder weil Planungsverfahren länger dauern. Und das ist eigentlich ganz normal, dass da kommen schon immer Milliardenbeträge zusammen, dass man das sozusagen dann im Laufe des Haushaltsjahres dann füllen kann. Nun ist aber das Problem, dass diese globale Minderausgabe mit 17 Milliarden definitiv zu hoch ist. Also da sagt selbst der Finanzminister, das können wir nicht so stehen lassen. Und da hat er jetzt drei Ideen, die kommen angeblich aus dem Kanzleramt. Das wird Christian Lindner auch nicht müde zu betonen, dass es nicht seine Idee ist. Und diese Ideen sind, ich sag mal, verfassungsrechtlich nicht ganz einfach. Also da geht es zum Beispiel darum, dass die Deutsche Bahn oder die Autobahn GmbH, dass die jetzt keine Zuschüsse bekommen, sondern Darlehen vom Bund. Und das hat den Charme, dass das dann nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden muss. Und da ist eben die Frage, ist das zulässig? Und das wird jetzt erst nochmal geprüft. Und da geht es insgesamt um 8 Milliarden Euro, die der Finanzminister so sozusagen noch gegenfinanzieren muss. Und diese Prüfung läuft jetzt bis Mitte August. Und wenn die negativ ausfallen sollte, dann muss die Ampel nochmal ran. Da muss man überlegen, wie kann man diese anderen 8 Milliarden, die da noch übrig sind, wie kann man die zusammenbringen?
Also dieses Thema, das kann dann auch auf keinen Fall in den parlamentarischen Verhandlungen, die ja auch sowieso noch folgen werden, da kann man das nicht covern.
Nein, das wäre dann schon noch Aufgabe der Regierung. Deswegen sagt der Finanzminister auch, wir müssen das machen, bevor dieser Etat in den Bundestag weitergeleitet wird. Das soll eher Mitte August der Fall sein, weil eigentlich ist dann der Spielball im Bundestag. Aber wenn sich da jetzt nochmal eine größere Lücke auftun sollte, dann müsste da nochmal die Ampel sich überlegen, also die Ampelspitzen, Habeck, der Kanzler, der Finanzminister, wie könnte man das dann lösen?
Okay, behalten wir schon mal im Hinterkopf, denn man kann sich ja vorstellen, dass die Risikobereitschaft, da jetzt nochmal aus Karlsruhe gesagt zu bekommen, dass das leider wieder ein verfassungswidriger Haushalt war, die Risikobereitschaft, die ist wahrscheinlich eher gering, oder?
Genau, das hat der Finanzminister mir auch ins Mikrofon gesagt. Ich habe letzte Woche mit ihm sprechen können. Und der ist natürlich da ein gebranntes Kind. Also das war für ihn wirklich ein Desaster, dieses Urteil von Karlsruhe. Und auch da war ja der Vorwurf, das war eine Idee von Olaf Scholz ursprünglich, als er auch noch Finanzminister war. Da hatte diese Idee kolportiert, diese 16 Milliarden zu verschieben. Und deswegen wird Christian Lindner eben auch jetzt nicht müde zu betonen und sagt immer wieder, das ist eine Idee aus dem Kanzleramt. Und allein deswegen wird er da bestimmt schon dreimal das genau prüfen lassen, damit er da ganz vollkommen sicher gehen kann, dass das verfassungsrechtlich ordentlich läuft.
Ich habe mich heute noch mal an den Tag erinnert, an dem diese Einigung ja kam aus diesen Ampelverhandlern, eben von Christian Lindner, von Robert Habeck und auch von Olaf Scholz. Nach dieser langen Nachtsitzung, da war die Kommentierung ja von vielen Beobachtern, von vielen Fachleuten, dass gesagt wurde, okay, die Einigung steht jetzt, aber wo gespart wird, das haben wir eigentlich immer noch nicht so verstanden. Ist das denn jetzt klarer?
Also das ist natürlich klar, wobei man eben sagen muss, ursprünglich war dieser Haushalt auf 450 Milliarden in der mittelfristigen Finanzplanung angelegt. Jetzt ist er bei 480 Milliarden, also plus 30 Milliarden. Man muss sagen, was der Ampel geholfen hat, in Anführungsstrichen, ist die schlechte Konjunkturlage. Dadurch konnte man sich auch mehr verschulden. Die Neuverschuldung liegt jetzt bei ungefähr 44 Milliarden Euro. Das hat natürlich auch ein bisschen entlastet. Dann gibt es, wie gesagt, auch ein bisschen Haushaltsarithmetik. Zum Beispiel werden Staatsanleihen anders verbucht über die Jahre hinweg. Bislang hat man das immer sofort verbucht. Jetzt wird das gestreckt zeitlich. Das erspart dem Bund auch mehrere Milliarden Euro, die jetzt eben nicht gleich in den Haushalt 2025 verbucht werden. Also da gibt es so ein paar, ich sag mal, manche sagen Tricks, Buchungstricks, die da angewendet werden. Das hat natürlich alles geholfen. Unter dem Strich muss man sagen, kommen eigentlich fast alle Ministerien ganz gut weg. Das Auswärtige Amt muss sparen, Entwicklungshilfeministerium muss auch sparen und natürlich die Bundeswehr. Das ist natürlich auch das große Thema. Boris Pistorius hatte ja eigentlich 10 Milliarden Euro mal mehr gefordert. Jetzt sind daraus 1,2 Milliarden geworden, die er mehr bekommt. Das ist natürlich die Frage, oder viele hier in Berlin stellen die Frage, passt das sicherheitspolitisch natürlich in die Zeit? Stichwort der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also das ist natürlich auch ein Merkposten, der hier noch weiter für Debatten sorgen wird. Und vielleicht noch ganz kurz, also wenn man das weiterführt, gerade dieser Posten Verteidigung, also in der mittelfristigen Finanzplanung, die geht ja dann bis 2028, da fehlen im Verteidigungsministerium 28 Milliarden Euro, einfach deswegen, weil das Sondervermögen dann erschöpft sein wird. Das heißt, man wird die kompletten 2%, die man ja dann vom BIP ausgeben will für die Verteidigung, für die Sicherheit, die müssen komplett, Stand jetzt, aus dem Haushalt finanziert werden. Also irgendwoher müssen dann 28 Milliarden Euro kommen. Und da stellen natürlich viele die Frage, ja, wie soll das denn bitte funktionieren? Also das wird die Herkulesaufgabe für die nächste Regierung.
Und jetzt konkret gab es ja ein bisschen heftigeres Gerangel auch nochmal um dieses Projekt von Familienministerin Lisa Paus. Da erinnere ich mich, dass am Tag nach der Einigung der grüne Haushaltspolitiker Kindler bei uns im Interview gesagt hat, nee, also die Kindergrundsicherung, die ist nicht abgeschafft, die ist nicht wegverhandelt, die gibt's noch. Und genau das Gegenteil davon haben mehrere FDP-Stimmen betont, nämlich Kindergrundsicherung ist für diese Legislaturperiode jetzt nicht mehr im Gespräch. Wie ist das ausgegangen?
Na, ich war mit dem Bundeswirtschaftsminister auch unterwegs auf der Sommerreise und da ist er natürlich auch danach gefragt worden, weil das ist ja ein grünes Herzensprojekt. Und Robert Habeck hat sinngemäß gesagt, oder er hat sogar wörtlich gesagt, ihm ist wichtig, dass die Vase gefüllt ist. Und wie die Vase aussieht, das ist ihm eigentlich ziemlich wurscht. Also ihm ist entscheidend, dass da Wasser drin ist. Soll einfach heißen, die Regierung macht ja jetzt auch ein paar Maßnahmen. Also der Grundfreibetrag wird erhöht, der Kinderzuschlag, das Kindergeld wird nächstes Jahr auch alles erhöht. Also da gibt es auch mehr Geld, gerade auch für die Familien, die auf staatliche Leistungen da angewiesen sind, auch im Bürgergeld. Was man nicht machen wird, und das ist eben klar, das war die Idee von Lisa Paus, der Familienministerin, die ja auch eine neue Behörde organisieren wollte, die dann die einzelnen Leistungen sozusagen auch zusammenführen soll, also einen Ansprechpartner. Und da war ja auch mal sogar von 5000 Stellen die Rede. Also diese Behörde, die wird es nicht geben. Das ist eigentlich Konsens und insofern wird diese Ursprungsidee Kindergrundsicherung, die wird so nicht umgesetzt werden, wobei sie noch, das muss man auch sagen, sie ist noch im parlamentarischen Verfahren, sie wird im Bundestag noch beraten, aber dass man dafür jetzt nochmal Geld bereitstellt, das ist ausgeschlossen, das ist auch nicht gebucht im Haushalt, also dafür ist für eine neue Behörde sind auch keine Gelder vorgesehen.
Jetzt hast du schon geschildert, dass es für gleich mehrere Ministerien jetzt doch ganz schön schmerzhaft wird. Würdest du trotzdem sagen, dass man formulieren kann oder bewerten kann, wessen Handschrift dieser Haushaltsentwurf jetzt trägt?
Also es ist am Ende des Tages natürlich schon ein klassischer Kompromiss. Und der Finanzminister betont zwar immer wieder, das wäre sozusagen der Einstieg wieder jetzt auch ein bisschen in die Konsolidierung der Staatsfinanzen, aber also mein Eindruck ist schon, dass man natürlich geguckt hat, es gab ja so ein paar Prämissen, dass man gesagt hat, man geht nicht an die sozialen Ausgaben ran. Das war der SPD ja extrem wichtig. Oder bei der inneren und äußeren Sicherheit wird massiv gekürzt. Das war ja auch so eine Prämisse. Also der Spielraum war ja doch irgendwie sehr überschaubar. Also insofern kommen eigentlich alle ganz gut weg, würde ich sagen. Aber man kann eben einfach auch nicht den Haushalt so beurteilen und sagen, das ist ein harter Sparhaushalt. Und das ist natürlich ganz verblüffend, weil wir hatten ja wirklich monatelang dieses Gerangel um den Haushalt, wo es ja immer wieder hieß, wie können wir diese ganzen Milliardenlöcher stopfen. Und jetzt hat man es eben doch geschafft, auch mit Haushaltstricks so ein bisschen das doch so hinzubiegen, dass eigentlich alle, ich sag mal, ganz gut dastehen. Aber die großen Herausforderungen, die sind eben noch weiter geblieben. Ich sage mal Stichwort Verteidigung, aber dazu gehört eben auch, dass der ganze Sozialbereich, das hat der Lindner auch gesagt, man spricht auch von einer Versteinerung des Haushalts. Also man hat immer weniger Spielraum, weil es eben gesetzliche Verpflichtungen gibt, die man zum Beispiel im Sozialbereich dann auch erfüllen muss. Der Handlungsspielraum wird immer kleiner und jede Regierung, gerade die nächste, muss sich natürlich schon überlegen, wo gehe ich ran, damit ich überhaupt noch gestalten kann? Und vielleicht ganz kurz dazu ein Einspieler jetzt auch mal vom Finanzminister, der jetzt auch in dieser Pressekonferenz, die er eben gehalten hat, diese Frage aufgeworfen hat.
Es ist letztlich die Frage, lösen wir das Problem über die Ausdehnung des Staates, über Steuern und Schulden oder über Wachstum und Strukturreform, über mehr Wettbewerbsfähigkeit, über eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die uns auch zusätzliche Mittel bescheren kann, um diese wichtige Aufgabe im Haushalt ohne Ressourcenkonkurrenz abzubilden. Das ist eine Grundsatzfrage, die wir werden stellen müssen, der sich auch dann eine nächste Bundesregierung wird stellen müssen.
Also man kann es vielleicht auch so ausdrücken, dieser Haushalt war schon kompliziert genug, aber er war noch ein Stück weit handelbar. Die großen Brocken, die stehen eigentlich noch bevor und da wird das Regieren in jedem Fall wahrscheinlich noch schwieriger als heute.
Was ja dazu passt, dass einfach in Grundsatzfragen das auch nicht sehr viel Einheitlichkeit und Einigkeit einfach gibt jetzt in dieser Ampelkoalition, was die letzten Wochen und Monate ja auch gezeigt haben. Gib uns noch kurz den Ausblick. Christian Lindner sagt, die Verhandlungen im Parlament oder mit dem Parlament, die werden jetzt auch noch mal intensiv. Mit welchen Veränderungen rechnest du da jetzt noch?
Also was sicherlich absehbar ist, dass man zum Beispiel in Sachen Entwicklungshilfe, da wird man sicherlich noch mal ein paar Verschiebungen machen, weil eben gerade auch die Grünen sagen, wir müssen da mehr Mittel freischaufeln. Es ist auch gut vorstellbar, dass für den Bereich Verteidigung, dass man da auch noch ein bisschen mehr rausholt für Boris Pistorius angesichts eben der internationalen Lage. Aber also meine Prognose ist schon, das werden sicherlich keine einfachen Haushaltsverhandlungen jetzt im Bundestag werden, aber also ich gehe schon fest damit aus, dass es da jetzt nicht mehr zu einem großen Eklat kommt, sondern dass man diesen Haushalt wahrscheinlich doch Ende November dann im regulären Verfahren wird abschließen können. Es sei denn, es gibt jetzt nochmal ein Problem mit dem, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, mit dieser globalen Minderausgabe, diese 8 Milliarden, die man dadurch ja doch gewagte Finanztransaktionen schließen will. Also wenn das natürlich sich jetzt nochmal öffnet, dann wird das sicherlich nochmal ein bisschen für Aufregung sorgen. Aber alles in allem bin ich eigentlich schon noch recht zuversichtlich, dass man jetzt nach dieser ganzen Vorgeschichte, diesen ganzen Mühen, diesen Haushalt wird doch Ende des Jahres dann verabschieden.
Welches Problem auch immer auftreten mag, ich gehe davon aus, von dir erfahren wir es. Lieber Jörg, danke schön für den Überblick für heute.
Ja, gerne.
Tja, also ein kleines bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich die Ortsmarke denn doch. Viele Augen gehen heute nach Gelsenkirchen, die Großstadt mitten im Ruhrgebiet, in der bei der Fußball-EM dieses Mega-Verkehrschaos gegeben hat nach der Partie England gegen Serbien. Soll jetzt aber kein Gelsenkirchen-Bashing sein hier. Grüße gehen raus, denn die Stadt ist heute Gastgeber des nächsten Mega-Events, wo neulich noch Europameisterschaft war, im selben Stadion. Da spielt heute Taylor Swift ihr erstes Deutschlandkonzert. Die Fans sind schon lange da. Die Reporter haben gesagt, morgens um 6 ging es schon los. Und Niki und Selina sehen die Sache so.
Es fühlt sich immer noch surreal an, als es wirklich passiert. Also ja. Also die letzten Monate war immer sehr, ja okay, das passiert jetzt dann in ein paar Monaten und jetzt ist es so echt. Mit den ganzen Swift-Kirchen, Schildern und so weiter wirkt es real.
Taylor ist für mich irgendwie so eine Art Role Model und Vorbild und ich finde, sie verbreitet super viele, super wichtige Messages.
Taylor Swift also als Role Model merke ich mir gleich mal, nehmen wir gleich mal mit hier ins Gespräch mit dem Fachmann. Lars-Hendrik Beger aus unserer Corso-Redaktion ist bei mir. Hi, Lars-Hendrik.
Hi.
Und wir sind heute sogar zu dritt im Studio. Mit im Podcast-Team ist heute nämlich Fanny Buschert und wir haben vorhin schon zu dritt gebrainstormt, so sagt man das, glaube ich, neudeutsch. Mhm. Und da haben wir uns so gut ergänzt, dass ich gesagt habe und dass wir gesagt haben, wir treten und laufen hier heute mal als Fragestellerin zu zweit auf. Hi, Fanny.
Hi.
Lars-Hendrik, die Attribute habe ich bei Taylor Swift gerade ganz bewusst weggelassen, um dir das zu überlassen. Mhm. Role Model haben wir gerade schon gehört. Weltstar, Superstar, Ikone, Woman from Outer Space ist noch im Umlauf. Was ist dein Attribut?
Ja, Woman from Outer Space würde ich sogar gleich mal wieder in Frage stellen, weil alles andere stimme ich dir zu, aber das Besondere ist, dass sie gleichzeitig immer noch das ganz, also in der Darstellung, das ganz normale, die ganz normale junge Frau ist, quasi die beste Freundin, die dann eben gleichzeitig vor 70.000 bis 90.000 Leuten in der Arena auf der Bühne steht und ihre Songs singt. Aber ich glaube, was sie eigentlich wirklich am besten beschreibt, ist diese zielstrebige, selbstbewusste, ganz normale Amerikanerin. Das ist das Bild, das sie von sich verkaufen will, wo sie auch sehr viel Wert drauf legt und das sie sehr kontrolliert auch nach außen vertritt. Aber so wie das bei anderen großen Popstars war, Michael Jackson oder ich denke auch an David Bowie, die ja wirklich diese Charaktere from Outer Space waren, so ist sie überhaupt nicht. Sie ist eher sogar der Gegenentwurf dazu.
Jetzt ist ja Taylor Swift nicht plötzlich aus dem Boden geschossen von 0 auf die 1, sondern sie macht ja seit fast 20 Jahren schon Musik, war von Anfang an auch immer relativ erfolgreich, auch als sie noch als Country-Star aufgetreten ist. Aber was hat Taylor Swift jetzt zu diesem Phänomen, zu diesem Megastar Taylor Swift gemacht?
Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, über die man ganz viele Bücher schreiben könnte. Wenn ich es kurz und knapp zusammenfassen soll, würde ich sagen, sie hat sich hochgewandelt. Also sie war der Country-Star in der Nische, zumindest würde ich sagen aus deutscher Perspektive. In den USA ist das ein Riesengenre, aber zum Weltstar wurde sie dann, indem sie sich dem Pop zugewandt hat. Sie hatte dann auch mal eine Phase, in der sie eher Indie, Alternative Musik hatte, also so Klänge hatte, Elemente hatte in ihrer Musik. Und jetzt mit ihrem jüngsten Album, das im April erschienen ist, The Tortured Poets Department, jetzt geht's wieder mehr in Richtung Pop. Und ihre Karriere zeichnet sich durch dieses Wandelhafte aus, dass sie sich immer wieder verändert und die gleichzeitig auch sehr konstant bleibt. Also ihre Themen bezieht immer sich auf sich selbst. Es geht ganz viel um ihr Privatleben, darüber, wie sie in der Öffentlichkeit gesehen wird, was sie erlebt. Das ist immer wieder ganz zentral. Das verarbeitet sie auf sehr interessante Art und Weise. Vielleicht können wir da gleich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Aber das ist das, was sie konstant macht und was sie in viele Gewänder packt. Übrigens auch nicht nur in der Musik. Sie macht auch ganz viel Arbeit als Schauspielerin zum Beispiel. Sie ist Regisseurin ihrer eigenen Musikvideos. Sie hat auch mal gesagt, sie möchte auch mal einen Spielfilm drehen. Also auch da ist sie sehr wandelhaft und probiert ganz viel aus. Und das ist wirklich das Zeug, aus dem Megastars gemacht sind. Also das ist ja auch das, was zum Beispiel eine Karriere von Elvis Presley ausgezeichnet hat oder die Beatles ausgezeichnet hat, dass es nicht nur das eine Produkt ist und nicht nur der eine Klang ist, sondern dass da ganz viel geht und dass eigentlich auch alles immer ein Erfolg ist. sieht man auch bei den Fans, dass Taylor Swift eigentlich auch hier wieder als erste seit den Beatles eine Fangemeinschaft hat, ja, die wie keine andere Schlagzeilen produziert und auch über einen ganz langen Zeitraum hinweg, die sich so manchmal schon fast verkrampft hinter ihre Lieblingskünstlerin stellt. Das hat es eigentlich seit der Beatlemania in diesem Ausmaß nicht mehr gegeben.
Und also das ist auch was für mich total eng an der Person und an dem Namen Taylor Swift hängt, dass ich gefühlt ständig aufwache und im Radio neue Superlative eigentlich über sie höre. Was würdest du sagen, was sind da die Marken, also jetzt auch wirklich rein von dem, was du messen kannst, die man unbedingt kennen sollte?
Ja, da kann man eigentlich ganz viel rausgreifen. Ich habe vorhin noch die Zahl gesehen, auf Spotify ist Taylor Swift die am meisten abgerufene weibliche Künstlerin mit insgesamt akkumuliert 85 Milliarden Streams. Gigantisch. Ja, also das ist unglaublich. Drake ist noch ein bisschen höher mit 100 Milliarden, wobei der auch einen viel höheren Output hat. Als Rapper produziert viel, viel mehr. Aber das ist eine Sache. Sie hat, ich habe das hier aufgeschrieben, ich suche das mal gerade raus, weil ich mir die Zahlen nicht merken konnte. 14 Grammys, ein Primetime Emmy Award, 40 American Music Awards, 39 Billboard Music Awards, 23 MTV Music Awards. Das ist einfach eine Sammlung, die ist unvergleichbar. Und dann kommen immer wieder auch zu den Veröffentlichungen solcher Ereignisse hinzu, jetzt eben zuletzt beim letzten Album, dass die ersten 14 Plätze der Billboard-Charts alle belegt sind durch Taylor Swift-Songs. Das ist sicherlich auch etwas, das hätte es vor 60 Jahren nicht gegeben, weil heute der Musikmarkt anders funktioniert durch Streaming. Aber das gibt es auch heute nicht jeden Tag. Das ist was ganz Einmaliges, dass eine Künstlerin so dominiert.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, oder du hast schon erzählt, wie sie so als Person auftritt, wie sie sich gibt, eher bodenständig, eher so klassisch amerikanisch, könnte man vielleicht so sagen. Aber Taylor Swift steht ja besonders wegen ihrer Musik natürlich im Fokus. Was ist das für eine Musik? Was hat das für Qualitäten, dass sie da so erfolgreich damit ist?
Ja, man muss schon sagen, ob man jetzt Fan von Taylor Swift und ihrer Musik ist oder nicht, dass sie eine ganz außergewöhnliche Qualität hat als Pop-Songwriterin. Also ich habe gerade schon gesagt, sie schreibt viel über sich selbst, aber sie macht das auf eine Art und Weise, die zum einen sehr eingängig ist. Ihr wird manchmal vorgeworfen, dass sie nicht so einen Hit hat wie Billie Jean. Das stimmt irgendwo auch, aber trotzdem schreibt sie Songs, die sich gut mitsingen lassen. Ich denke immer gleich an Haters Gonna Hate und Players Gonna Play. Das ist für mich auf jeden Fall einer dieser Ohrwürmer, die aber eben nicht nur auf dieser Mitsing-Ebene funktionieren, sondern die immer auch eine gewisse Tiefe haben. Sei es, weil da irgendwelche kleinen Easter Eggs, kleine Anspielungen auf Details aus ihrem Privatleben drin versteckt sind, über die sich Fans stunden und tagelang in Foren streiten können. Anspielungen auf amerikanische Literatur spielt eine große Rolle, die gibt es auch. Es gibt mittlerweile auch an einigen Hochschulen in den USA, aber auch in Europa, Amerikanistik-Seminare zu Taylor Swift, wo eben ihr Schreiben, das wird jetzt nicht quasi zum Literaturnobelpreis hochgejazzt, aber eben schon in eine Reihe gestellt wird, in eine literarischen Kontext. Und all das bietet diese Musik an, also bietet es textlich an und musikalisch würde ich sagen, das habe ich vorhin schon beschrieben, ist es diese Wandelhaftigkeit, dass sie sich traut, in verschiedene Genres reinzugehen und diese Genres eigentlich perfektioniert. Und sie hat dann eben auch ein gutes Gespür, sich die richtigen Leute reinzuholen. Jack Antonoff, den kennt man vielleicht, der hatte mal eine Band, die hieß Fun, die hatten einen großen Hit und seitdem ist er ihr Produzent, seit 2014 und der bringt immer dann noch so Indie-Elemente rein, ja, aus dem Alternative-Bereich und dadurch ist Taylor Swift interessant für das sehr konservative Country-Publikum, für das Pop-Mainstream-Publikum und für das Publikum, das sich so nach dem bisschen Besonderen sehnt und das eigentlich nicht so Pop-zugewandt ist. Und das vereint sie und das ist, will ich wirklich unterstreichen, also die amerikanische Gesellschaft, das sehen wir ja jetzt gerade, darüber reden wir ja auch und reden unsere Kolleginnen und Kollegen auch ganz viel in diesem Programm, die ist ja extrem angespannt und gespalten und Taylor Swift macht das genaue Gegenteil, dass sie ganz viel vereint, was eigentlich in vielen anderen Bereichen des Lebens gerade gar nicht so richtig zusammenpassen will.
Das ist super spannend und eigentlich auch der Bogen schon geschlagen zu dem nächsten Thema, auf das wir mit dir gerne gucken wollten, nämlich Taylor Swift als ja auch politischer Player. Wir hatten in den Infos am Morgen heute ein Interview mit einem Taylor Swift-Experten, der übrigens auch hier an Unis Vorlesungen hält zu Taylor Swift. Und der sagt, Donald Trump hat Angst vor Taylor Swift. Was müssen wir wissen über ihre politische Rolle?
Bevor ich jetzt über ihr Verhältnis zu Donald Trump spreche, also grundsätzlich ist bei Taylor Swift, glaube ich, Teil dieser politischen Identität diese Geschichte einer Selbstermächtigung, die man so ein bisschen live verfolgen konnte. Also Taylor Swift, die war lange Zeit so ein Dauergast in der amerikanischen Boulevardpresse. Da ging es ständig darum, welchen neuen Freund sie hat oder mit wem sie vielleicht zusammen ist oder was da vielleicht im Hintergrund läuft. Das war immer so das Thema, was ihr so anhaftete und wovon sie sich emanzipiert hat, indem sie es zum Beispiel ironisch verarbeitet hat in ihren Songs. Und das andere ist, dass sie sich immer wieder gegen mächtige Personen, vor allen Dingen Männer der Musikbranche gestellt hat. Sei es ihr erstes Label Big Machine Records oder dem Manager Scooter Braun, der hat das 2019 erworben und damit auch die Rechte an ihren 6 ersten Alben. Das hat ihr nicht gepasst, da gab es Verwürfnisse. Und sie hat dann daraus eine Tugend gemacht und hat diese 6 Alben neu aufgenommen und hatte dann so ein Prädikat darauf, Taylor's Version. Und das ist nicht jetzt in jedem Song, dass man sagt, das ist so ein großer Unterschied, aber die Geste an sich ist eine Emanzipation von den Regeln dieses Musikbusiness. Und das hat in der Form, gibt es das eigentlich nicht, dass sich eine Person so darüber hinwegsetzt. Und das hat was Kraftvolles, das hat was Inspirierendes. Und das ist das eine, was an ihr politisch ist. Dass sie also eine selbstbestimmte, erfolgreiche und auch mächtige Frau in der Öffentlichkeit ist.
Da steckt auch der Feminismus drin.
Da steckt dann auch in Teilen der Feminismus drin. Und auf der anderen Seite, dass sie sich eben, das hat sie nicht immer getan, aber dass sie sich mehr und mehr auch tagespolitisch äußert.
Jetzt hat sie sich ja, du hast es schon angesprochen, ein paar Mal tagespolitisch geäußert. 2020 hat sie Joe Biden im Wahlkampf gegen Trump noch unterstützt. Sie hat auch mal in der Netflix-Doku gesagt, dass sie es bereut, dass sie sich nicht schon im Wahlkampf 2016, also da, wo Donald Trump dann gewonnen hat, nicht da auch schon positioniert hat. Im Wahlkampf aktuell hat sie hauptsächlich ihre Fans zum Wählen aufgerufen. Klare Positionierung für eine Partei oder Kandidaten ist da Fehlanzeige. Warum jetzt eher so abwesend, bisschen passiv?
Ja, das frage ich mich auch seit Monaten, ehrlich gesagt. Also ganz grundsätzlich, am Anfang kann man schon sagen, dass Taylor Swift lange nicht politisch war. Es war lange zum Beispiel gar nicht klar, wählt sie demokratisch oder republikanisch. Und ich denke, das hat was damit zu tun, woher sie kommt, nämlich, dass so politische Äußerungen im Pop und gerade im Country auch nach hinten losgehen können. Also wenn man ein konservatives Publikum hat und man kritisiert beispielsweise eine konservative Kandidatin oder einen konservativen Präsidenten, dann kann das in der Karriere auch schon mal einen richtig ordentlichen Dämpfer verpassen. Und ich denke, dass sie da lange sehr vorsichtig war. Und jetzt ist es eben so, dass sie seit 2018 schon, seit den Kongresswahlen in den USA, sich hinter die Demokraten, die Demokratische Partei stellt. Ja, und jetzt in dieser Wahl eben bisher noch nicht. Gelegenheiten gab es dafür eigentlich schon. Ne? Es gab eine neue Platte, es gab die Berichterstattung um sie und ihren Freund, den großen Footballspieler, wo sie immer wieder in den Medien war. Es gab die Preise und sie hat es trotzdem nicht gemacht. Man kann eigentlich nur noch so ein bisschen drauf warten, ob es nicht irgendwann noch kommt. Sie ist auf Tour in Europa, dann geht es im Herbst wieder zurück in die USA. Es kommen noch ein paar Konzerte in Kanada. Und wer weiß, das wurde ja auch bei uns heute Morgen in den Informationen am Morgen im Interview spekuliert, vielleicht kommt da noch eine Äußerung. Aber woran es liegt, ist ganz schwer zu sagen.
Einen Bogen müssen wir jetzt unbedingt noch schlagen. Also du hast die Superlative vorhin ja genannt. Sie ist eine der reichsten oder überhaupt die reichste Musikunternehmerin, entweder alive oder überhaupt, weiß ich gar nicht so genau, weißt du besser als ich. Und das Ganze hat aber natürlich auch eine Schattenseite. Wenn wir auf diesen Irrsinn jetzt schauen, diese Ticketpreise, mehrere hundert Euro, dieser Superlativ, überall die größten Plätze, alles ausgebucht, lässt natürlich relativ wenig übrig für andere. Wie guckst du da als Popredakteur drauf?
Ja, das ist eigentlich das größte Problem, das ich mit Taylor Swift habe und auch mit ihrer Persönlichkeit, die dann eben oft dadurch, dass sie so viel erreicht hat, manchmal fast schon so ein bisschen unkritisierbar wirkt. Also der Kuchen wird nicht größer, aber das Stück von Taylor Swift eben schon. Und das heißt, dass es für viele andere kleiner wird. Das ist, sieht man zum Beispiel bei den Konzerten. Ich habe gelesen, auf der Eras Tour, die Karten kosten zwischen 100 und 1000 Dollar. Jetzt vor dem Konzert in Gelsenkirchen gab es Berichte von amerikanischen Fans, die nach Deutschland fliegen, weil es günstiger ist, in Deutschland zum Konzert zu gehen, als sich noch auf dem Secondhand-Ticketmarkt in den USA ein Ticket zu kaufen. Und da nimmt sie natürlich Ressourcen in Anspruch, die dann anderen Bands fehlen. Es gibt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, darüber haben wir bei Corso neulich berichtet, Jennifer Lopez zum Beispiel, The Black Keys ist eine amerikanische Indie-Rock-Band, die eigentlich zu den ganz großen Indie-Rock-Bands der 2000er zählt. Die mussten Konzerttouren komplett absagen, weil die nur 30-40% der Tickets verkauft haben. Und das bei gestiegenen Lohnkosten in dem Sektor, bei gestiegenen Kosten für Energie etc., worüber wir immer reden. Das heißt für viele Bands wirklich gerade und auch für viele Festivals und viele Konzertbetreiber, dass eigentlich am Ende eines jeden Jahres man sich hinsetzen muss und fragen muss, können wir das eigentlich wirtschaftlich noch im nächsten Jahr machen? Und während ganz, ganz viele, ich sag mal der ganze Mittelbau unter dieser Krise leidet und das seit 3-4 Jahren, wird Taylor Swift immer erfolgreicher. Sie verdient immer mehr Geld. Sie bricht ihre Rekorde am laufenden Band. Und das ist eigentlich nicht nachhaltig. Das führt dazu, dass wir immer weniger Platz haben für junge, aufstrebende Künstler und Künstlerinnen und gleichzeitig eben ein Monopol, eine Fokussierung auf Taylor Swift und auch auf ein, zwei andere Namen, die da noch sind. Und das schadet natürlich der Vielfalt.
Dankeschön für die Runde. Was ich noch transparent machen will und muss, was aber sowieso klar ist, also wir sprechen jetzt natürlich vor dem ersten Konzert. Wie es war, hören wir das morgen bei euch
im Corso? Das hören wir morgen bei Corso, ja.
So ist es. Also danke für die Runde an Lars-Henrik Beger und Fanny Buschert. Danke.
Sehr gerne.
Und eins lasse ich noch hier. Wir haben das Interview jetzt ja mehrfach angesprochen. Das Gespräch, das unser Kollege Tilko Gries heute Morgen im Deutschlandfunk geführt hat, in den Infos am Morgen, mit dem Kulturwissenschaftler, auch Swiftie, Jörn Glasenapp zu Gast. Ein wirklich absolut fantastisches Gespräch, auch mit richtiger Flughöhe. Hier noch ein kleiner Appetizer.
Taylor Swift, aber sie ist Milliardärin und hat eine enorme Musikmaschinerie in Gang gesetzt, die ihr gehört. Adorno würde sagen, sie ist eine Stütze der Kulturindustrie. Links ist sie nicht, oder?
Ja, erstmal habe ich es mit Adorno nun wirklich gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, Adorno gehört mal endlich zumindest sein Kulturindustrieparadigma auf den, irgendwie sollte man als historisch wahrnehmen. Das hatte mal seine Zeit, aber gerade die Swifties sind ja ein sehr gutes Beispiel dafür mit ihrem kreativen Umgang mit Taylor Swift und je unterschiedlichen Umgang mit Taylor Swift, dass Adornos Kulturindustrie-These, also der behauptet, dass alle Fans gehirngewaschene Kulturzombies sind, nun wirklich nicht haltbar ist. Also natürlich verdient sie viel Geld, das heißt aber noch lange nicht, dass sie mit ihrer Kunst die Fans irgendwie entmündigen will. Und ganz wichtig, was Adorno ja auch sagt, sie ist ganz sicherlich auch keine Marionette der Kulturindustrie.
Also richtig ordentlich viel Stoff. Und wer sich das ganze Gespräch noch anhören will, das ist zu finden in der Deutschlandfunk-App. Und das war der Tag. Heute am 17. Juli 2024. Fanny Buschert und ich, Sandra Schulz, waren heute das der Tag-Team. Freuen uns wie immer über Feedback, über Lob oder Kritik. Und das geht wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.